den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Als Franz Kafka am 3. Juni 1924 starb, war er, trotz immerhin 46 Publikationen zu Lebzeiten, ein der Literaturwelt weithin unbekannter Autor. Außer seinem Freund und Nachlassverwalter Max Brod hatte kaum jemand in Kafka den Jahrhundertkünstler erkannt, als der er später posthum auf dem Parnass einzog, und so darf der Artikel eines Autors namens Heinrich Dreyfus, den wir in den Altonaer Nachrichten vom 8. Dezember 1925 fanden, wohl als echte Entdeckung gelten. Dreyfus, über dessen Person wir leider keine belastbaren Erkenntnisse einzuholen vermochten, empfiehlt Kafka nicht einfach als Geheimtipp einem neugierigen Publikum. Er stellt ihn unumwunden in Reihe mit Granden der deutschen Literaturgeschichte wie Goethe und E.T.H. Hoffmann. Dass auch ein Jakob Wassermann in dieser Reihe auftaucht, mag ebenso überraschen wie der Vergleich kafkascher Syntax mit gotischer Sakralarchitektur. Interessant, ja brisant, ist Dreyfus' Argument allemal. Frank Riede stellt es uns vor.
Ein klassischer Sprachkünstler unseres Jahrhunderts, das Werk Franz Kafkas. Der Stil Thomas Manns und Jakob Wassermanns, der moderne E.T.H. Hoffmann. Von Dr. Heinrich Dreyfus. Es ist, und nicht ganz zu Unrecht, üblich, von der Sprachverwilderung unserer Zeit zu sprechen. Schlagwortartige Kürze und amerikanisierende Reklametechnik machen sich nicht nur im sogenannten Zeitungsdeutsch, sondern auch in der Literatur breit. Manchem wird noch die verschrobene Ausdrucksweise vieler junger Dichter des Expressionismus in Erinnerung sein. Es entspricht aber den Tendenzen unserer Zeit, besonders dem Tempo, in dem sich unser modernes Großstadtleben abspielt. Alles, was zu sagen ist, in prägnanter Kürze, unerachtet eines guten Stils und ohne Berücksichtigung richtiger Grammatik zu sagen, lediglich im Hinblick auf die Zweckmäßigkeit. Nun verträgt die Kunst aber schlecht eine solche Zweckmäßigkeit, und umso wohltuender ist es, die Existenz einer absoluten und hervorragenden Ausnahme von diesen Zeitströmungen feststellen zu können. Dem Hinweis auf einen allzu wenig bekannten, aber desto bedeutungsvolleren Künstler sollen diese Zeilen dienen. Es ist der Dichter Franz Kafka, der vor wenigen Jahren verstorben ist und dessen Werk jetzt geschlossen vor uns liegt. Sein Stil ist in strengerem Sinne des Wortes klassisch. Zwar bevorzugt er oft lange, sehr lange Sätze, die indessen von einer Klarheit sind, dass beim Leser ein Verlieren des Fadens niemals eintreten kann. Klassisch ist Kafkas Stil darum, weil seine Sprache gebunden ist wie die Goethes oder Wielands, weil bei aller individuellen Freiheit nie ein Abweichen von den Regeln eines einwandfreien Deutsch vorkommt. Kafkas Sprache gleicht dem Pfeilersystem eines edlen und schlanken gotischen Domes. Wenn Thomas Mann und Jakob Wassermann als die beiden größten deutschen Stilisten unserer Zeit gemeinhin gerühmt werden, so klafft ein bedeutsamer Unterschied zwischen ihnen und Franz Kafka. Sie sind beide Stilisten, sie haben ein geschärftes Ohr und Feingefühl für die Sprache, sie feilen ihre Sätze bis zur höchsten Vollkommenheit. Kafka aber feilt nicht. Er ist weniger Stilist als Sprachkünstler, das will sagen, er schreibt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Sein Schriftdeutsch ist auch das seiner Rede, sein Stilgefühl ist ein tief in ihm wurzelndes, naturhaftes Talent. Das ist umso bemerkenswerter, als seine Stoffe durchaus ungewöhnlich sind, worüber noch nachher einiges zu sagen sein wird. Bei aller Absonderlichkeit des Stofflichen aber ist für Kafka die Sprache Selbstzweck. Kaum schildert er Handlungen, denen die Sprache dient, wie es bei Mann oder Wassermann aber der Fall ist. Seine Sprache führt nicht die Handlung durch und weiter, sondern bricht wie ein Quell aus dem Dunkel seiner Fantasie hervor, mehr einen Zustand als einen Fortgang beschreibend. Zahlreiche merkwürdige Entdeckungen kann man machen, wenn man sich in die Lektüre Kafkas vertieft und auf Einzelheiten ausgeht. Er liebt es, alles und auch das Kleinste und Unbedeutendste von allen Seiten zu betrachten. Macht er von irgendetwas eine Aussage, so schränkt er sie in ihrer Gültigkeit ein, wendet sie, scheint sich zu widersprechen und stellt dann doch das Recht seiner ursprünglichen Meinung wieder her. Für jeden Menschen, der Schönheit der Sprache liebt, wird dies nicht ohne Interesse sein. Machen wir uns das Gesagte an einem Beispiel klar. Wir greifen ein paar Sätze Kafkas aus dem Novellenband »Der Hungerkünstler«, Verlag Die Schmiede Berlin, heraus. Zitat: »Es ist eine kleine Frau. Von Natur aus recht schlank ist sie doch stark geschnürt. Ich sehe sie immer im gleichen Kleid. Es ist aus gelblich-grauem, gewissermaßen holzfarbigen Stoff und ist ein wenig mit Troddeln oder knopfartigen Behängen von gleicher Farbe versehen. Sie ist immer ohne Hut. Ihr stumpfblondes Haar ist glatt und nicht unordentlich, aber sehr locker gehalten. Trotzdem sie geschnürt ist, ist sie doch leicht beweglich. Sie übertreibt freilich diese Beweglichkeit, gern hält sie die Hände in den Hüften und wendet den Oberkörper mit einem Wurf überraschend schnell seitlich. Den Eindruck, den ihre Hand auf mich macht, kann ich nur wiedergeben, wenn ich sage, dass ich noch keine Hand gesehen habe, bei der die einzelnen Finger derart scharf voneinander abgegrenzt wären, wie bei der ihren. Doch hat ihre Hand keineswegs irgendeine anatomische Merkwürdigkeit, es ist eine völlig normale Hand. Zitat Ende. Durch hervorgehobenen Druck können wir leicht die Einschränkungen, von denen die Rede war, das häufige »doch«, »freilich«, »aber« bemerken. Noch ein Abschnitt aus einer Novelle Kafkas mag am charakteristischsten für ihn sein. Zitat: »Ein großer Zirkus mit seiner Unzahl von einander immer wieder ausgleichenden und ergänzenden Menschen und Tieren und Apparaten kann jeden und zu jeder Zeit gebrauchen, auch einen Hungerkünstler bei entsprechend bescheidenen Ansprüchen natürlich, und außerdem war es ja in diesem besonderen Fall nicht nur der Hungerkünstler selbst, der engagiert wurde, sondern auch sein alter berühmter Name, ja, man konnte bei der Eigenart dieser im zunehmenden Alter nicht abnehmenden Kunst nicht einmal sagen, dass ein ausgedienter, nicht mehr auf der Höhe seines Könnens stehender Künstler sich in einen ruhigen Zirkusposten flüchten wolle. Im Gegenteil, der Hungerkünstler versicherte, dass er, was durchaus glaubwürdig war, ebenso gut hungere wie früher, ja, er behauptete sogar, er werde, wenn man ihm seinen Willen lassen, und dies versprach man ihm ohne weiteres, eigentlich erst jetzt die Welt in berechtigtes Erstaunen setzen, eine Behauptung allerdings, die mit Rücksicht auf die Zeitstimmung, welche der Hungerkünstler im Eifer leicht vergaß, bei den Fachleuten nur ein Lächeln hervorrief. Zitat Ende. Wem kommt es eigentlich zum Bewusstsein, dass dies ein einziger, so verhältnismäßig ungeschachtelter Satz ist? Liest man nicht über ihn hinweg wie über eine klare Nebeneinanderstellung kleiner Auslagen? Und dabei nimmt jedes Wort den ihm notwendigen, einzig möglichen Platz ein. Nun noch ein Wort über Kafkas Stoffe und Motive. Vielleicht nur noch ein einziger deutscher Dichter, E.T.A. Hoffmann, hat so in das geheimnisvolle Abseits des täglichen Lebens gegriffen wie Kafka. Besonders die Tierseele hat ihn immer beschäftigt. Und hier stehen an der Spitze seines Werkes die beiden Novellen, in deren einer ein Tier zum Menschen, in deren anderer ein Mensch zum Tier wird. Gemeint sind die Verwandlung und der Bericht an eine Akademie in dem Band »Der Landarzt«. Aber auch sonst sprüht alles von Einfällen und Leben. Nie wird jemand die Geschichte von den 12 Söhnen vergessen, der sie jemals gelesen hat. Wir lieben heutzutage aufregende und spannende Romane. Unser Leben verlangt Sensationen, unsere Nerven brauchen Aufpeitschung, damit wir die Sorgen des Lebens in der Literatur vergessen. Das aber besorgt Kafka auch, auch ohne eigentliche Handlung, auch bei einer reinen Zustandsschilderung sind seine Novellen von größter Spannkraft und hinreißender, magischer Anziehung. Das ist vielleicht das Größte an ihm.
Jemand musste auf den Tag G empfohlen haben. Denn ohne, dass er etwas Besonderes getan hätte, wurde er eines Morgens gehört. Ja, empfiehlt uns weiter. Vielleicht empfehlen diese Leute uns dann auch weiter und der Prozess der Kettenreaktion startet. Wir freuen uns über jede neue Hörerin und sei es nur für einen Monat. Bis morgen!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.